Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
I don't think we met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer. Is that clear?
Sammy.
Hallo Timo.
Hallo Sammy.
Nachdem du dich gerade hier für unseren Einstieg erstmal tontechnisch eingegroovt hast, hier die Tonleiter von unten nach oben durchgesungen hast.
Na klar. Man muss sich ja warm machen. Als Sportler, Sammy, musst du auch wissen, dass man sich warm macht. Und das macht man in der Stimme sowohl als auch mit der Muschle auf dem Sportplatz.
Also mit der Muschle. Das hättet ihr hören müssen. Das war Engelsgesang gerade hier.
Na klar. Erstmal die Frage, Sammy, wie geht's dir?
Sehr gut. Wir haben hier in Frankfurt mittlerweile hier Notbremsenstufe 2. Das heißt, der normale Rugbybetrieb ist wieder da. Wir dürfen uneingeschränkt, wenn ich mich jetzt nicht falsch informiert habe, miteinander trainieren. Also auch ohne Kaderstatus. Und das ist nicht mal was Positives für die gesamte Rugby-Community hier in Hessen. Also beziehungsweise in den Landkreisen, wo die Inzidenz seit 14 Tagen unter 100 ist oder irgendwie so. Wenn man da durchblickt.
Wir haben tatsächlich auch gestern auch wieder mit nämlich voller Stärke. Wir sind ja noch hier relativ hoch. Dank unserer fleischverarbeitenden Industrie haben wir ja trotzdem immer noch eine sehr hohe Inzidenz im Kreis Gütersloh. Aber wir sind unter 100, wir dürfen was machen. Wir sind jetzt, glaube ich, auch 2 Tage unter 50, glaube ich, jetzt gewesen. Aber Sammy, mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, Timo.
Sehr gut.
Ich sehe auch, dass die Sonne wieder bei dir scheint. Das kann ja nur gut sein, da in dem grießcremigen NRW.
Also ich weiß jetzt nicht, was du da genau scheinen siehst. Vielleicht sind das die grauen Wolken, die angeleuchtet werden von der Sonne. Aber so viel Sonnenschein ist das nicht, was hier in Ostwestfalen
dann
passiert.
Dann nehme ich alles zurück.
Ist nicht wie im Süden bei euch.
Ja, da ist auch ein bisschen grießcremig.
Also du wirst jetzt aber richtig von der Sonne geküsst, so wie ich das richtig sehe.
Ja, die Wolken, die sind schön am Leuchten. Nee, aber es ist super hier. Also das Training macht Spaß. Wir haben ein bisschen Gewitter gehabt die letzten Tage.
Gewitter? Ist viel passiert?
Ja, aber sonst ist doch viel passiert. Ich meine, wir haben ja letzte Woche eine doch relativ interessante Folge hochgeladen.
Ja. Die für sehr viel Tumult vielleicht sogar nochmal gesorgt hat?
Das kann man sagen. Ja, ich meine, wir haben ja so ein paar Sachen aufgewühlt das ist ja schon Jahre her quasi. Das ist ja, naja, verjährt ist es nicht. Aber wir haben ja nochmal wieder ein sehr kontroverses Thema hochgeholt, um so aus, ganz wichtig, aus unserer Perspektive, aus unseren Empfinden so ein bisschen zu berichten. Und da kam unglaublich viel Feedback von euch.
Naja, extrem viel. Also ich glaube, die ganzen Nachrichten, die wir bekommen haben, auch interessant. Also ich fand super interessant, von wem wir alles Nachrichten bekommen haben oder Informationen zugespielt bekommen haben, von denen ich das eigentlich fast gar nicht erwartet hätte. Aber ich glaube, wir können an der Stelle mal festhalten, dass es jetzt auch nicht darum geht, also wir wollen weder Leute hier anklagen, noch wollen wir hier Leute sich reinwaschen lassen mit Informationsdropping und Alibi-Suche. Das ist, glaube ich, überhaupt nicht unser Ansatz, sondern es geht ja einfach nur darum zu beschreiben, wie wir uns in dem Moment halt gefühlt haben, was da in uns vorging, wie wir das wahrgenommen haben. Und ich habe mir so ein paar Sachen, habe ich dann wirklich mit großem Interesse durchgelesen, die wir oder auch teilweise gehört mit Sprachnachrichten. Wir sind ja schlau geworden, dass man halt keine Screenshots mehr macht, sondern sich nur noch Sprachnachrichten zuschickt. Ja, wollen wir dann ein bisschen drauf eingehen auf so ein paar Sachen, Sammy, oder wollen wir es einfach links liegen lassen?
Ich denke, wir können schon so auf so 2, 3 Sachen vielleicht eingehen und auch nochmal, ich meine, man hat ja gemerkt, dass dieses Thema Wild Rugby Academy ja doch etwas umfangreicher ist und man das in so einer Stunde gar nicht alles besprechen kann. Und vielleicht, nicht nur vielleicht, immer heute können wir vielleicht nochmal so 2, 3 Sachen aufgreifen, wie das überhaupt funktioniert hat, wie wir überhaupt in dieses System reingekommen sind, dass wir uns so vom letzten Stand, wo wir aufgehört haben, das war ja jetzt hier WM-Qualifikation nicht geschafft und dann mal so ein bisschen runterbrechen, wie das überhaupt funktioniert hat, was so die Idee war, was vielleicht gut lief, was nicht so gut lief.
Ja, ich finde das gut. Das ist ein guter Plan für heute. Ja, aber lass uns, also was ich jetzt zum Beispiel auch gesehen habe, dass nochmal, dass wir ja in diesem Spitzensport Finanzierungskonstrukt anscheinend eine gesonderte Rolle hatten im Vergleich zu anderen Spielern. Und da ist nochmal hochgepoppt, dieser Konflikt zwischen den Helden von Offenbach und uns Academy-Spielern, beziehungsweise danach die Europameisterschaft. Kannst du dich noch unseren Wortlaut erinnern, den wir damals benutzt haben?
Tatsächlich nicht.
Wir haben noch gesagt, dass es halt nicht darum ging, dass wir da irgendwie dem DAV an sich schaden wollten, sondern dass wir uns Gehör verschaffen wollten, weil wir mit der Perspektive oder der nicht vorhandenen Perspektive nicht einverstanden waren. Und da gab es ja auch zum Beispiel mal eine Pressekonferenz von Poppy und Sean, glaube ich, als unsere beiden Kapitäne, die dann halt das auch in der Pressekonferenz gesagt haben, nach dem USA-Spiel war das, glaube ich.
Ja, stimmt, in Wiesbaden.
Genau, in Wiesbaden haben sie doch, glaube ich, auch gesagt, dass es nicht darum geht, irgendwie im Schaden zukommen zu wollen, sondern dass wir uns einfach Gehör verschaffen wollten und dass es darum halt geht, dass wir nicht nur für uns selber eine Perspektive schaffen, sondern auch halt für das Programm danach, also für die Generation danach ja auch Struktur schaffen, weil...
Vor allem für die Generation danach, vor allem für die Jugendlichen, ja, weil da haben wir ja jetzt gesehen, dass es ein bisschen, dass so ein kleiner Umbruch passiert ist und so, also das, was wir so befürchtet haben, doch leider...
Ist Realität geworden.
Ja, doch, also das... Unsere schlimmsten Befürchtungen, wie du sagst, schon auf eine gewisse Art und Weise Realität geworden sind. Was natürlich super schade ist, wenn man jetzt natürlich eine Menge Arbeit aufholen muss, um diese Kluft irgendwie zu begradigen. Jetzt kam natürlich noch die Pandemie dazu, die ist nicht sehr produktiv, also die hilft bei diesem Lösungsproblem nicht unbedingt. Und das macht die ganze Aufgabe natürlich noch schwieriger.
Ja. Ja, vor allem, weil wir ja, also über den Siebener-Bereich mache ich mir ja wenig Sorgen. Also der ist ja gefördert, da ist eine Perspektive da. Es gibt vom DOSB genug Strukturen und von Olympiastützpunkten genug Strukturen, um talentierte Spieler ja aufzufangen und zu fördern, Internatstrukturen, Schulstrukturen, wie auch immer alles. Und das gibt's aber eigentlich für unseren klassischen 15er-Bereich gab es das ja nie. Und ich glaube, das war die Idee, warum wir gesagt haben, so hey, die Wild Rugby Akademie will sich genau darum kümmern, U20-Programm auf die Beine stellen, U15, U16-Programm, 15er Rugby unterstützen, Frauen Rugby unterstützen. Ich glaube, die Schiedsrichter sollten, glaube ich, sogar auch irgendwie mit involviert werden. Ich glaube, da gab es überall Pläne und ich weiß nicht, ob es schlecht kommuniziert wurde damals von der WAA, aber das war ja eigentlich
dieses ultimative Ziel.
Der Grund auch für diese ganze Aufruhr, die wir da erzeugt haben oder erzeugen wollten. Ja. Und dann halt, wie gesagt, dieses Thema, dass wir dann halt, dass es halt auch schlecht rübergekommen ist oder dass es halt dann auch schlecht kommuniziert wurde, von wem auch immer, ob es auch bewusst vielleicht in eine andere Richtung gedrängt wurde, um uns da schlecht darstellen zu lassen. Keine Ahnung, wäre alles spekulativ jetzt. Aber was ich halt auch dann nochmal fies fand, dass dann halt auch Spieler, die halt vielleicht nicht unbedingt deutsche Herkunft hatten, dass dann auch so eine Verbundenheitsfrage gestellt wurde, ob sie jetzt überhaupt, also dass sie ja teilweise das gefordert wurde, sie dürfen nie wieder mit dem deutschen Adler auf der Brust spielen und sowas, obwohl sie seit keine Ahnung wie vielen Jahren schon in Deutschland dann leben oder Familie haben oder das fand ich schon, das sind so viele Punkte, die mir dann im Nachhinein nochmal eingefallen sind, mit den ganzen Schichten, die da mithängen, die nicht schön sind.
Da kann man natürlich auch so eine Parallele dazu, zu dem Thema allgemein Kommunikation führen. Ich meine, wir reden vor allem im Rugby immer darauf, das fängt schon in der U8 an. Ja, was ist super wichtig? Kommunikation. aber dann mal wirklich im Detail gucken, was ist denn eigentlich gute Kommunikation? Ne? Was ist schlechte Kommunikation? Und ich denke mal, das Thema Wild war ein Beispiel für sehr schlechte Kommunikation. Ne? Wurde immer aneinander vorbeigeredet oder man hat das Gefühl gehabt, dass aneinander vorbeigeredet wird oder dass was vielleicht so ein bisschen Feuer aus dem Öl hätte nehmen können, jetzt auch in Bezug auf Fans.
Feuer aus dem Öl?
Ja. Wow, sorry. Ich habe es gerade selber gemerkt, es hat nicht so viel Sinn ergeben.
Weil das hätte ein bisschen, das hätte ein bisschen die lodernden Flammen gelöscht.
Genau, da, ja, ja.
Nee, also es hätte das Feuer aus dem Öl genommen und dann?
Ja, um so ein bisschen das Ganze nicht so entflammen zu lassen, wie es dann am Ende natürlich war. Und ich, also da hat man diese Parallelen. Das merkt man jetzt auch im, wie gesagt, wenn man jetzt die Parallelen zum Jugendtrakt bezieht, das heißt immer Kommunikation, dann fragst du nachher, was heißt denn das? Ja, ich muss rufen, aber was genau? Also da dieses Spezifische, diese Kommunikation, dass ich eigentlich mit möglichst wenig präzisen Worten das rüberbringen kann, was ich rüberbringen möchte. Also Und das ist, glaube ich, auch so ein Skill, da müssen wir uns alle doch irgendwie verbessern. Ich meine Kommunikation.
Ja, auf jeden Fall.
Timo, du weißt das, meine Kommunikation ist auch nicht die beste. Also auf dem Platz vielleicht eher besser als im Privatleben.
Ja, da will ich ja jetzt aber auch kein Feuer ins Öl gießen. Also. Ja, stimmt schon. Es ist eh, glaube ich, ein schwieriges Thema, weil da echt viele Welten, also Breitensport auf Leistungssport trifft. Auch das ist ja auch so ein bisschen das, was vom Wild ja immer gefordert wurde, Professionalität. Ich glaube, da geht es halt genau diese Business-Strukturen auch, dass klare Hierarchien aufgebaut sind, die klar miteinander kommunizieren, klare Kommunikationswege, ein bisschen wie bei der Armee vielleicht, bei der Bundeswehr, dass es dann wirklich eine klare Kommunikationsstrecke gibt, von oben nach unten durch, jeder weiß Bescheid. Und ich glaube, das war auch so ein Riesenbrennpunkt, warum halt auch viele das Konstrukt Wild nicht verstanden haben, beziehungsweise verstanden es falsch, weil sie außen vor gelassen wurden.
Ja, also ich meine, wir hatten öfter mal so, das heißt öfter, ich glaube ein, zwei Mal so ein Zukunftsgespräch, wo uns dann auf einer Timeline aufgezeigt wurde, wo denn die Reise hingehen soll. Und ich glaube, sowas, das wussten die Leute ja gar nicht. Also das.
Nee. Aber das ist auch wieder, das ist ja schön, dass wir Spieler, eigentlich müssten wir Spieler das gar nicht wissen, aber das wurde halt uns gesagt, aber eigentlich wäre das ja genau so ein Ding, was man eigentlich auf so einem DRT eigentlich präsentieren müsste oder ja, was dann vielleicht auch in so einer, was weiß ich, es gibt diese neuen sozialen Medien, ob man da irgendwie jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf Social Media da was dementsprechend verbreitet, aber da waren wir nicht schlecht und ich glaube auch, dass ein großer Punkt dabei war, dass unsere Leute, die bei der Academy das Sagen hatten, auch nicht wirklich Ahnung hatten vom deutschen Sportgeschehen. Also wenn ich jetzt Robert Mohr seit Jahrzehnten nicht mehr in Deutschland aktiv, hat immer im Ausland gespielt, kann sich wahrscheinlich im französischen Rugby besser aus als jeder andere in Deutschland. Und genauso auch dann Kobus, der dann halt aus Südafrika kommt, vielleicht auch überfordert war mit der Sportlandschaft Deutschland, die ist ja schon sehr kompliziert mit den Vereinen und Verbänden, Vereinsrecht, welche Hoheitsgebiete da greifen, wie die Finanzierung ist, wie Fördermittel funktionieren, das ist ja auch nicht einfach. Und dann hat man halt zwei solche Leute da, die der deutschen, also Kobus der deutschen Sprache erstmal nicht so mächtig war und der andere, der halt jetzt seit Jahrzehnten nicht mehr in Deutschland unterwegs war und sich da auch eigentlich nie im Vereinswesen ausgebreitet hatte, kann man sagen. Wow, sind wir richtig verbal hier auf der Höhe, Sammy, wir beide.
Sieh mal, ja, du weißt, was ich meine. Kaffee gemischt hier.
Ja, ich hätte mal lieber die Hafermilch nehmen sollen.
Sehr gut.
Ui. Ja, aber vielleicht war das wirklich eines der größten Probleme, dass halt da auch so viel Kritik gekommen ist und es war ja nicht schlecht, dass da passiert ist, aber es wurde einfach nicht kommuniziert. Und ich glaube, es hat sich ein bisschen verändert. Ich weiß gar nicht, ob die Leute den Namen überhaupt kennen, als Christopher Weck ins Boot gestiegen ist. Der ist ja mit Robert Mohr, hat er ja, glaube ich, die Geschäftsführerposition bekleidet. Und der ist ja sogar, das lass mich lügen, hat bei der deutschen Olympia Komitee.
Irgendwas mit Olympia war, ich weiß aber nicht
genau was. Ja. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Mann, hat auch, also Sportmanagement, ich guck mal gerade, ob ich ihn bei LinkedIn finde.
Ich kann ja kurz übernehmen, solange du jetzt guckst, ja genau, der Christopher war ja dann quasi diese Position, die du ja gerade beschrieben hast, die hat er dann bekleidet, also jemand, der über das Sportgeschehen in Deutschland Bescheid weiß, um zu schauen, wie man sich dann dort aufstellen kann. Und ich glaube, der hat dem Ganzen vielleicht etwas zu spät, aber nochmal so eine Frische und nochmal eine größere Perspektive gegeben.
Ja, aber, vor allem eine Professionalität, das ist es ja. Also der hat halt die Wild Rugby Akademie wie eine Firma geleitet, der sich halt genau so in der Sportlandschaft auch auskennt, die Gesetze und Gesetzmäßigkeiten verstanden hat, um dann halt auch uns in eine Position zu bringen, die halt auch in allen sämtlichen Art und Weisen halt dann sauber ist. Also rechtlich, kommunikativ, aber leider war das dann schon eigentlich dann zu spät, weil es ja schon die ersten Zerwürfnisse zwischen ja, WRA und DAV ja schon gab. Er hat für die Deutsche Sportmarketing GmbH gearbeitet, so. Aha. Wenn ich das richtig sehe. Ja. Also, ne, klassischer Management-Typ. Finde ich, also ich mochte ihn sehr gerne. Ist nicht so bekannt, glaube ich, im deutschen Rugby, aber ein sehr, sehr guter Mann. Aber der war dafür eigentlich verantwortlich, dass die Wild Rugby Akademie dann professionalisierter wurde.
Gut. Dann haben wir das ja eigentlich ganz gut abge...
Ja, also wie gesagt, nochmal wichtig, glaube ich, es geht nicht darum, Leute anzuklagen oder wollen ihn. Es ist nicht die Zerstörung des DRVs hier oder von Personen, die da beteiligt sind. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht nur darum, wie wir beide das sehen und dass wir einfach unsere Gedanken einfach freien Lauf lassen.
Man kann es ja auch positiv sehen. Ich meine, wir sind jetzt in der Lage, miteinander zu reden. Wir bekleiden jetzt auch arbeitstechnisch eine Stelle, wo wir quasi das nachholen können, wollen, möchten, was wir damals, was wir befürchtet haben, dass es zu weit kommt, aber jetzt können wir quasi versuchen, unseren Input zu geben, damit wir da entgegenarbeiten. Und ich denke mal,
das unsere ist unsere eigene kleine Rugby-Akademie gründen, Sammy.
Nee, aber dass man so guckt jetzt, also jetzt vor allem die Erfahrungen und Erlebnisse doch umzumünzen auf die Jugend, die jetzt nachkommt, das irgendwie weiterzugeben, damit das auch vielleicht etwas kleiner anfängt, aber dass wir das doch irgendwie wieder auf irgendeine Art und Weise hochbekommen.
Gut. Ich glaube, Sammy, wir müssen mehr Kaffeepause machen. Dann gehen wir jetzt gleich weiter. Kaffee. Ja? Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Boah, 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 boah. So, Timo, Kaffee voll?
Sammy, Kaffee ist voll. Soll ich einmal ins Mikrofon schlürfen?
Nee, bitte nicht. Oh, ich hasse Schlürfen.
Ich weiß, deshalb wollte ich es gerade machen, um dich zu ärgern.
Ja, schlürfen und laut essen. Da, ich glaube, man nennt das Misophonie, die Abneigung bestimmter Geräuschkulissen. Ganz schrecklich.
Sammy, ich weiß, dass so ich schlau. Studierst du etwa?
Vielleicht. aber Timo, ich glaube, was mich interessiert und wahrscheinlich auch noch die Zuhörer draußen, weil ich weiß das gar nicht so genau. Du warst ja wesentlich, also zeittechnisch, wesentlich früher bei der Wild Rugby Academy im System als ich. Also ich muss ja sagen, ich aus Berlin habe das damals nur so halb mitbekommen. Ich weiß gar nicht, wann hat das angefangen? 2009? 2010? Ja. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich erst mit meinem Wechsel, Wechsel 2012 so also wirklich aktiv in dieses, nee, stimmt gar nicht. Wann war dieses Nordwest-Nord-Süd-Spiel?
Keine Ahnung, weiß ich gar nicht.
2011, 2012 um den Dreh habe ich das erste Mal diese aktiven Berührungspunkte mit der WRA gehabt. Aber erzähl mal, Timo, wie bist du da reingerutscht? Und ich habe ja, da gab es Geschichten, wo ihr ins Ausland gefahren seid für Monate. Also da muss ich sagen, ich bin wirklich nicht, also ich mag es nicht, dass man auf irgendwas neidisch ist. Aber ich muss sagen, das war etwas, wo ich gesagt habe, hey, das würde ich auch gern machen. Durfte ich leider nie, da war ich nie auf der Landkarte, aber hat sich nach einem coolen Erlebnis angehört. Da bin ich mal gespannt, was du mir dazu zu sagen hast.
Also ich weiß gar nicht genau die Timeline mehr, aber ich bin in Berührung gekommen mit der Wild-Rugby-Akademie relativ früh. Weißt du, wann die gegründet wurde, die Stiftung?
Ich weiß nur, dass wir irgendwann mal ein Jubiläum hatten, 10-jähriges. Vielleicht war das 2000.
Also ich bin der Meinung, dass ich mit der Wild-Rugby-Akademie schon zu tun hatte. Da habe ich noch in der Jugend gespielt in Wiedenbrück. Das müsste, glaube ich, aber so in dem U18-Zeitalter sein. Ich bin ja damals mit 18 nach Frankfurt gezogen. Und da war ich aber schon in dem Wild-Rugby-Förderpool. Das heißt, es müsste vor oder Anfang 2009 oder 2008 gewesen sein. Also wirklich relativ jung. Also für mich. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das gekommen ist, aber das war Jugendnationalmannschaft und dann im System gewesen für, damals hieß es High Performance Unit. Und da, habe ich schon erzählt, wer mein Academy Coach war damals?
Wie hieß der? Archibald gab, oder so?
Nee, ja, der war der Übergeordnete. Aber wir hatten immer, also es war ja, sah ja wie folgt aus, dass ja von der Stiftung halt Top-Leute aus dem Ausland geholt wurden, um uns kleinen Rugby-Spielern Tipps und Tricks zu verraten, wie man besser Rugby-Spieler wird. Und da
man muss ja nur sagen, also erstmal noch einfügen, dass ich glaube, die Wild Rugby Academy damals zu heute ja eigentlich zwei komplett verschiedene, also zu dem komplett. Punkt, als es zwei komplett verschiedene Schuhe waren. Also ja. Ich denke mal, das war echt ganz interessant, wie das überhaupt damals vonstatten ging. Und ich glaube, da willst du gerade hinaus. Erzähl mal.
Ja, also damals war es ja wirklich so, dass halt die Academy gesagt hat, wir holen Top-Leute aus dem Ausland, um halt eben unser Rugby-Nachwuchs hier weiter zu fördern, zu bilden. Und da gab es halt einen Head-Coach. Das war der Murray Archibald, Australier. Und dann darunter halt verschiedene Spieler, die dann halt eine Trainerrolle oder eine Mentoren-Trainerrolle übernommen haben für dann Jugendliche. Und mein Mentor-Trainer war
Sammy. Sean Armstrong.
Oh. Ich kenne den. Sean und ich haben zu tun, seitdem ich ja 17, 18 bin. Also wirklich mein halbes Leben kenne ich den schon. Der war ja, der ist ja nicht viel älter als wir, der ist ja 5, 6 Jahre älter nur als wir. Hm. Also gar nicht jetzt, es ist mehr so 15 Jahre Unterschied. Aber es war cool, es war halt einer, mit dem man lachen konnte und dann mit seiner australischen Art, das war schon, also ist schon auch schon gut angekommen bei uns. Es sind, also für mich persönlich, jetzt hoffentlich nicht, kommt das jetzt so schleimig rüber, aber für mich persönlich auch immer ein riesengroßes Vorbild gewesen. Also sportlich als auch als Person, als Mensch.
Also da kann natürlich, ich nur...
Du warst knapp dahinter, Sammy.
Ja, ist aber, in Ordnung. Also wenn Sean vor mir steht, habe ich damit überhaupt kein Problem, Timo.
Aber wenn Sean sagt springen, dann frage ich nicht warum, sondern nur wie hoch. Ohne Witz. jetzt aber genug Lobhudelei. Genau, mit 17, 18 in die Stiftung oder in diese High-Performance-Unit damit aufgenommen worden. Und das ist so ein bisschen parallel immer gelaufen zu Jugendnationalmannschaften. Und ich bin dann es gab ja damals U16, U18 Nationalmannschaft und dann bin ich ja 18 geworden. Also wäre ich ja theoretisch aus dem Jugendbereich, der J-Bereich rausgefallen. Und da wollte die Wild-Rugby-Akademie damals eine U19 oder U20 Förderung oder Pool generieren, damit halt der Schritt zwischen Jugend- und Herrenbereich halt nicht zu groß wird und dann auch halt weiter in der Altersgruppe was passiert. Und da sind wir, und das war, glaube ich, einer der ersten großen Dinger, die ich mit der Rugby-Akademie gemacht habe, da sind wir nach Südafrika geschickt worden, und zwar zu der Sharks Academy.
Lecker Mann!
Lecker Butt. Viele, oder ich glaube, Marcel Kutzea ist auch der Sharks Academy gewesen, aber da muss ein Unterschied sein, weil er hat immer gesagt, er fand es immer doof, dass man ihn als Sharks Academy Spieler bezeichnet hat, weil er auch, also er war quasi für die Sharks hat er gespielt. Also wenn man es im Fußball vergleichen würde, das gibt halt FC Bayern München und es gibt die Bayern München Akademie. Und wenn du halt die Bayern München Akademie besuchen willst, kannst du dich da quasi einkaufen und dann halt dann da deinen Sport machen. Und wenn du halt aber gut genug bist, bist du halt bei Bayern München gefördert, weißt du? Also das ist, es ist nicht unabhängig voneinander, aber es ist nicht so, es hängt halt nicht so zusammen, so eng zusammen, wie wie es immer dargestellt wurde. Ja, und dann Wild Rugby Akademie nach Südafrika und dann war ich 2 Monate in Südafrika und habe dann da quasi trainiert. Und die hatten, glaube ich, noch so ein Overseas-Camp, wenn ich mich richtig erinnere. Das war dann halt immer so, alle talentierten Spieler aus Europa sind dann, was hatten wir, Waliser, Franzosen, Italiener, waren immer Spieler dann da, die mit uns dann da trainiert haben. Und dann hatten wir quasi, hatte ich meine ersten Profi-Erfahrung gemacht mit 2-mal am Tag Training und oder 3-mal am Tag Training sogar. Ja, und Südafrika kennenlernen.
Das ist schon verrückt.
Ja, und ich denke mal, das,
ja. Wurde das bezahlt insgesamt, oder musstet ihr euch da irgendwie mit beteiligen dran?
Wir mussten uns mit beteiligen. Also ich habe, ja, aber ich glaube, wir reden von 300 Euro oder sowas. Für 2 Monate 300 Euro. Wow. Also das ist wirklich...
da kannst du ja nicht mal einen Flug mit bezahlen.
Ich wollte gerade sagen, also der Flug wurde gestellt, die Trainingsmöglichkeiten wurden gestellt. Wir haben bei einer Gastfamilie übernachtet. Ich glaube, da gingen die 300 Euro hin. Mhm. Wir waren halt eine Gruppe von 8, 9 Jungs. Es ist ein bisschen rotiert immer, weil manche mussten dann früher, manche später. Ich musste ja noch zur Schule. Eigentlich habe ich mein Abitur
ja
in Frankfurt
gemacht. Da war ja noch was.
Ne, ich musste ja noch zur Schule, deshalb konnte ich ja nicht so lange bleiben wie manche andere. Ich glaube, manche andere sind ein halbes Jahr geblieben. Ja, und dann hat man da Profi-Rugby kennengelernt, auf Top-Niveau. Und es war cool. Und du hast halt, wen hatten wir dabei gehabt? Wir hatten welche vom RK03 Berlin, wen hatten wir noch? Hannover, Heidelberg, Handschuhsheim, ich aus Wiedenbrück, RGH waren welche dabei. Also echt durch die Bank weg. Alles, was jugendlich ist und gut ist, wurde hingeschickt.
Ja, voll gut.
Ja.
Ich meine, da kann man vielleicht auch wenn man jetzt auch nochmal zurück auf diese kontroverse Zahl 20 Millionen Euro Fördergelder zurückgeht. Ja, das sind ja zum Beispiel, also das sind ja diese 20 Millionen oder was das war, das ist ja über den Zeitraum, für die es die Academy gab.
Genau, ja.
Ja, und wenn dann man jetzt hört, dass solche Sachen auch bezahlt worden sind und dann später auch so einen Kader hattest von 30, 40 Leuten, da ist so das Geld mal ganz schnell weg.
Ja, wenn ich dann auch noch drauf eingehe, das ist ja progressiv gestiegen. Also es war ja nicht, keine Ahnung, 20 Millionen von, oder jede 10 Jahre 2 Millionen, ach, jedes Jahr 2 Millionen Euro verballert wurden, sondern es ist ja progressiv gestiegen. Natürlich war am Ende, ich glaube, als wir ganze unsere European Tour gespielt haben, oder unser Bilbao Challenge Cup Ding, ich glaube, das war nochmal, um dieses Programm im Laufen zu halten mit dem ganzen Staff und den Reisen und den Kosten von Trainer und Spielern und so. Ich glaube, da haben wir uns, glaube ich, im letzten Jahr, lass mich lügen, waren das 2 Millionen, die das gekostet hat, das letzte Jahr?
Ich weiß es nicht, aber hört sich nach einer Menge Geld an, auf jeden Fall.
Ja, aber überleg mal, 40, 50 Leute, ein Jahr lang.
Ja, klar, also ich meine, also die absolute Zahl ist groß, aber wenn man das dann runterrechnet, dann bleibt nicht mehr viel übrig, wenn man die Fahrten, die Flüge.
Jetzt muss ich alles mal 40 nehmen. So, ne, ein Flug nach, keine Ahnung, wo sind wir hingeflogen? Ein Flug nach Russland kostet, was weiß ich, 300, 400
Geld.
Euro. Ja, aber das dann halt mal 40.
Ja.
Ja, plötzlich hast du schon mal eine andere Zahl da. Ja. Ja, es soll ja auch gar nicht jetzt darum gehen.
Nee.
Genau, das war meine erste Begegnung mit der Wild Rugby Akademie. Genau, und dann in Frankfurt habe ich dann regelmäßig, einmal die Woche hatte ich dann High-Performance-Training. Und da wurden wir alle ein bisschen ausgerüstet, da haben wir alle eine Tasche, ich glaube ein Trainings-T-Shirt, ein Trainings-Longsleeve bekommen. Und eine Cappy, glaube ich, sogar noch. Und dann, mussten wir da in voller Montur montags zum Training mit Sean Armstrong.
Ich muss sagen, so mit voller Montur zu trainieren, ist auch schon was Cooles.
Ja, es gibt ja halt so, ich bin ja ein richtiger Fan von, also aus zwei Dingen. So, Punkt 1 ist ja, dass es dir so eine Uniformität gibt. Also du bist, dir wird ja suggeriert, du bist ein Teil von etwas Großem. Also wenn wir es auf Fußball wieder ummünzen wollen, warum trägt man halt beim Public Viewing ein Deutschland-Trikot? Weil du selber für Deutschland spielst? Ja, nee, sondern weil du dich halt eben dem Spiel an sich zugehörig fühlen willst und das drückst du halt damit halt aus. Kommt ja mal direkt immer so ein Patriotismus, Nationalismus-Ding dahinter, was ich total albern finde, weil es hat überhaupt nichts damit zu tun. Also du willst ja nur ein Teil davon sein. Das ist das gleiche, warum du Markenklamotten dir anziehst und du willst ja damit ja was ausdrücken. Du willst ja etwas ausdrücken, ein Teil etwas eines gesellschaftlichen Bereichs zu sein. Und das willst du halt mit dieser Marke ja halt eben ausdrücken. Genauso halt mit Chucks halt auch. Also vollkommen egal. Und der zweite Punkt ist ja, Punkt 1 Uniformität und Punkt 2 habe ich jetzt vergessen. Jetzt habe ich mich so wieder, jetzt war ich gerade schon.
Punkt 1 war schon super stark, ja. Ja, aber ich kann dir nur zustimmen, weil ich habe das immer, wenn ich im Ausland gespielt habe oder als ich in England war, da hat jeder das Gleiche an, fühlt sich dazu, du hast so eine ganz andere Dynamik im Team, weil das so, du weißt ganz genau, warum du hier bist, du hast das an, weil du, weiß ich nicht, ein Ziel verfolgst oder sowas.
Ja. Ja, aber auch so als du bist ja stolz darauf, also bist ja nicht ohne Grund irgendwo. Also umso höher du spielst, umso mehr hast du es ja auch erarbeitet, diese Sachen halt dann eben anzuziehen oder zu bekommen, weil du ja halt eben mehr leistest als manch anderer. Ja, ja und genau, Punkt 2 war halt diese Marketing-Sache, ne, dass du halt dann eben noch Werbefläche ist doof, aber dass du halt eben du hast halt ein Produkt, was du halt darstellst. Also zum Beispiel jetzt bei uns ist die Landesauswahl, da bist du ja eigentlich ein Produkt, wenn man es jetzt mal so versucht, so neoliberale Wirtschaftsoptimierung hier. Aber du hast ja ein Produkt, was du ja quasi auch noch Sponsoren schmackhaft machen kannst und wenn dann halt jemand noch sich da irgendwie auf diesem Bereich da auch wohlfühlen, recht unterstützen wird und dann laufen da alle rum und haben deinen Namen auf dem T-Shirt stehen, das ist ja auch nochmal ein Mehrwert, den wir im Sport, ich finde bei uns im Rugby halt auch viel zu wenig noch widmen, dass wir halt das Produkt Rugby oder die Mannschaft an sich oder den Verein an sich vermarkten, klingt immer doof, weil das klingt immer so nach veräußern und verkaufen, aber wir stehen ja für etwas und ich glaube schon, dass es halt eben auch uns helfen kann, unseren Sport zu professionalisieren, indem du halt sagst, naja, wir begreifen unsere Mannschaft als Produkt und dementsprechend, wenn du einheitlich aufläufst und dann halt dementsprechend dich verhältst, kommt das halt eben auch mal genau bei dieser, in der Gesellschaft an sich ganz gut an und dementsprechend dann auch in der Wirtschaft, weil man sich dann mit den Lorbeeren des Sportes schmücken möchte.
Aber ich glaube, da haben wir in Deutschland noch sehr viel Aufholbedarf.
Ja.
Ja, wenn man überlegt, wir haben ja so richtig, also es gibt natürlich Mannschaften mit vielen Sponsoren auf dem Trikot, aber so richtig das zu vermarkten, ich glaube, dieses Social Media zu verstehen, ich glaube, da sind wir gerade dabei, das irgendwie ein bisschen umzumünzen. Ich meine, wir hatten ja auch schon das Thema, dass wir auch wieder, wir müssen gucken, dass wir die Spieler irgendwie online sehen können, dass wir da irgendwie was machen können. Ich glaube, wenn das alles angeht, dann kriegt man das auch alles einfacher hin.
Ich glaube auch. Hey Sammy, ich gucke mal gerade in die Kaffeetasse. Ich muss hier mal voll machen, dann musst du mir erzählen, wann du deine ersten Wildberührung hattest.
Oh, dann muss ich mal ganz tief in der Schublade rumkrabbeln, ob ich dieses Dokument finde, weiß ich nicht. Mal gucken.
Hast du jetzt Zeit, um beim Kaffee machen nachzudenken? So, Sammy, Kaffee voll?
Nee, ich hatte keine Zeit. Ich war ganz tief unten in der Schublade. Warte, ich hol kurz dieses Dokument hoch.
Hast gekramt?
Ich hab's, glaube ich, gefunden. Ich hoffe, es ist
noch nicht verbrannt. Ist das nicht verbrannt? Ich sehe da so ein paar, Brandflecken. Kann es sein?
Also wenn ich irgendwas vergesse, dann wird es in meinem Wohnungsbrand mit abhanden gekommen sein.
Wohnungsbrand von Sammy, like, wer es noch kennt. Ja, aber Sammy, jetzt habe ich erzählt von meiner Rugby-Akademie Erstberührung und jetzt bist du dran. Also ich war ja mit 17, 18, müsste ich glaube ich, da meine ersten grünen Erfahrungen gemacht haben und jetzt bist du dran. Wann war es bei dir soweit?
So, bei mir. Wir alle wissen, bin ich manchmal nicht mehr so in der Lage, mich an alles dran zu erinnern, aber ich weiß gerade nicht, ob meine... Doch, also ich erinnere mich an ein Spiel. Ich habe mit 18 angefangen, für die erste Bundesligamannschaft vom Berliner Rugby Club zu spielen. Habe dann da die erste Saison gespielt und da habe ich auch nur mitbekommen, dass es die Academy gibt und dass es da Leute gibt wie dich, die dann ins Ausland fahren, um um da zu trainieren. Es hat mich tatsächlich nicht tangiert. Ich wurde da ein bisschen außen vor gelassen, bis ich dann in meiner zweiten Saison nach einem Spiel Berliner Rugby Club gegen den Heidelberger Ruder Club in Berlin in der Jungfernheide von dem damaligen Trainer Kobus Potki da angesprochen wurde. Der hatte mich wohl irgendwie auf dem Schirm, keine Ahnung wie.
Sammy, I saw you, you have a grandiose Song gespielt.
Yeah, something like this. And then he was asking me, hat er mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, nach Heidelberg zu kommen, um dann auch dieses Konstrukt, weil er dann damals auch schon, ich glaube, der Co-Trainer der Nationalmannschaft war, ob ich da nicht nach Heidelberg im Rahmen der Wild Rugby Academy wechseln möchte. Und das war, glaube ich, so meine erste aktive Erfahrung, beziehungsweise ich glaube, warum ich mich auch dafür, sag ich mal, spielerisch beworben habe, war unter anderem ein Spiel, was, glaube ich, vor allem einigen Siebener Nationalspielern noch in Erinnerung ist, und ich denke dir nicht, weil du nicht dabei warst, das war das Nord-Süd-Spiel, gesponsert von Capri-Sonne.
Ja, wurde ich nicht eingeladen.
Da wurdest du nicht eingeladen.
Nee, ich glaube, ich war im Ausland. Das war da, als ich in Toulon gerade war.
Und das war von der WRA ein Spiel, ein organisiertes Spiel, dass die besten Athleten aus dem Norden gegen die besten Athleten aus dem Süden antreten, als Vorspiel Deutschland gegen Belgien, glaube ich, irgendwie sowas. Und ich glaube, das waren so die ersten Momente, wo man sich so ein bisschen in die Ringe gespielt hat, um sich einen Namen zu machen. Und dann hat das bei mir angefangen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache jetzt noch meine Schule zu Ende, mein Abitur, und dann, weil ich noch nicht genau wusste, was ich nach dem Abitur machen wollen würde. Ich
sage, okay. Und man muss auch sagen, dass das Berliner Abitur ja auch geschenkt wird und nicht wie in Baden-Württemberg oder Hessen, dass man da wirklich arbeiten für muss und nicht nur einen besseren Hauptschulabschluss dann kriegt.
Ja, vor allem, wenn man jetzt in Kreuzberg macht, so wie ich.
Okay, Ironie wieder
aus. Ich war auf der größten Schule Europas, auf dem Oberstufenzentrum Handel 1 in Kreuzberg.
Das tut mir leid.
Sieht aus wie Hogwarts, die Schule.
Und du bist Harry Potter, oder was? sorry.
Ja, und dann ging das dran los, dass ich dann dieses Förderprogramm reingekommen bin. Aber ich glaube, da hat es schon so ein bisschen abgeschwappt mit diesen High-Performance-Units. Ich weiß nicht mal ganz genau, ich war dann beim HLK. Und da gab es dann, glaube ich, diese Montags-WRA/DRV-Trainings. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass ich angefangen habe, irgendwelche YouTube-Tutorials mit Kobus Potki zu machen für ein besseres Stehen im Gedränge. Ich habe die vor Wochen mal gegoogelt, das sah ganz schrecklich aus.
Man merkt aber auch, dass wir uns auch krass weiterentwickelt haben. Also wir haben es ja schon mal angesprochen, so alte Videos und Spiele von uns, wie wir es gesehen haben, zu dem, was wir am Ende gespielt haben. Das sind zwei verschiedene Welten.
Das sind zwei verschiedene Welten, wenn man das jetzt von 2000, um den Dreh 2012 bis 2018 vergleicht. Das sind unglaublich große Welten. Und wenn man jetzt auch noch mal so Corona-rückblickend sich die Spiele anschaut, auch mit der Nationalmannschaft und auch mit der WRA, dann erkennt man jetzt da aus der Trainersicht, die wir jetzt beide einnehmen, auch noch einige Dinge, die man hätte relativ einfach verbessern können, um so ein bisschen, noch ein bisschen angriffslustiger zu sein. Ja. Wir haben uns ja ausgezeichnet durch eine unglaublich starke Verteidigung.
Ja.
Wir haben uns ausgezeichnet durch einen unglaublich starken Sturm. Also wir haben ja eigentlich durch unsere Mauls, ich weiß nicht, wie viele Versuche wir durch unsere offenen Gedränge gelegt haben. Also da waren wir ja wirklich...
An der berühmtesten gegen Spanien zum Ausgleich 17 gegen 17 in Köln. Naja. Jakobus Otto.
Richtig. Ja, vor allem wir haben in der letzten Sekunde auch nochmal das Gleiche gemacht. Da haben wir nur einen kleinen technischen Fehler gehabt, sonst hätten wir das Ding vielleicht auch nach Hause gebracht. Aber jetzt auch im Angriff mal sich die Sachen anzuschauen, da merkt man, also wie gesagt, aus der Trainersicht einiges, sehr großes Aufholpotenzial.
Auf jeden Fall. Aber auch, wie wir es hingekriegt haben eigentlich in unserem, ich sag mal, wir waren ja keine Jugendspieler mehr in dem Bereich, und wie wir es geschafft haben, uns in der Zeit, wo wir dann wirklich mit Trainern einer anderen Güteklasse, als wir es eigentlich in Deutschland gewohnt waren bis dahin. Also ich denke jetzt an Kami, an auch mit Moritz Butter, auch mit Mike Ford, der ja wirklich am Ende noch mit uns zu tun hatte, dass sie dies geschafft haben, in der kurzen Zeit aus uns, das mal mit uns zu machen und dass wir dann halt auch wirklich so spielen konnten am Ende. Also, dass wir in der Lage waren, nochmal so einen Switch reinzuhauen.
Ja, und da habe ich mich mal so gewundert, was wäre, wenn wir diesen Switch schon mit 18 gehabt hätten.
Wirklich, ja. Also, ich glaube, und das ist auch für mich auch wieder der Unterschied zwischen Jugend und Erwachsenenbereich international. Also wir spielen ja im Jugendbereich auch international ja immer gut mit. Und wann ist denn dieser Switch da, dass andere Nationen uns da wegeilen?
Also ich kann mir vorstellen, dass es dann doch so ab U16, U18, da kommt dieser große Switch, weil dann du als großer Junge oder als schneller, windiger Junge nicht mehr dein Ego-Lauf hinlegen kannst, um dann die Solo-Show zu machen, um einen Versuch zu legen. Weil wir sehen, dass wir sehr, sehr gute Einzelspieler haben in Deutschland. Aber sobald es dann darum geht, dass wir, also vor allem im 15er-Bereich, dann als Mannschaft gegen Mannschaften spielen, die dann auch verteidigungstechnisch sehr gut aufgestellt sind und das nicht mehr reicht, einfach durchzulaufen, dass wir dann vor einem großen Fragezeichen stehen, wie wir dieses Problem lösen können. Und diese Lösung, die hat uns lange gefehlt. Und ich glaube, durch die Erfahrung vor allem in den letzten Jahren haben wir, glaube ich, einen Lösungsansatz mitbekommen, den wir jetzt auch schon früher an die Jugend weitergeben können.
Auf jeden Fall.
Aber ich glaube auch das Gefühl, dass so unsere Arbeit noch nicht so ganz verstanden wird.
Ich glaube tatsächlich. Aber das können wir gleich noch einmal kurz besprechen, weil wir waren ja eigentlich beim Wildthema.
Ja, also genau.
Du bist ja eigentlich schon dann eigentlich in dem Bereich erst zur Wild Rugby Akademie gestoßen, als der Plan gefasst wurde von dem Jugendbereich. Also das war ja eigentlich die erste Idee, dass man halt die Jugend so fördert, dass sie halt oben im Herrenbereich halt eben gut und vielleicht sogar besser mitspielen kann, als es gegeben ist. Und dann wurde die Strategie ja ein bisschen angepasst, und zwar mit einem Leuchtturmprojekt Nationalmannschaft.
Richtig, genau. Ich habe diesen U19-Schritt habe ich übersprungen. Ja. Den habe ich für mich selber irgendwie klar gemacht. Und dann kam dieses, wie gesagt, dieses Leuchtturmprojekt Nationalmannschaft, dass man versucht, irgendwie mit der Nationalmannschaft international erfolgreich zu werden, um natürlich dann so ein bisschen auf die Landkarte zu kommen. Und das war dann dieser Beginn, dass der Heidelberger Ruderclub angefangen hat, sich so die Talente in Deutschland zu suchen.
Es war ja der Zentralisierungsgedanke, das ist es ja. Also das hätte ja, also dann kann man vielleicht mal mit ein, zwei Mythen jetzt nochmal aufräumen, weil die Idee war ja, wie wir schon gesagt haben, Leuchtturmprojekt, Nationalmannschaft, um halt eben Strahlkraft zu erreichen, dass auch Vereine, die jetzt nicht in der Rugby-Sphäre sich um Heidelberg rumtummeln, etwas davon haben, zum Beispiel loszugehen und Sponsoren oder Werbung zu machen, indem man zeigt, ey, guck mal, das ist unsere Nationalmannschaft und die kommen im Fernsehen, die sind international unterwegs, die sind gut drauf, dass halt auch der Verein in Kiel oder in, keine Ahnung, wo noch Rugby gespielt wird, in Rostock oder was weiß ich, irgendwo in Sachsen, dass die jetzt nicht, also wirklich einen weiten Weg nach Heidelberg haben, dass die halt sagen können, hey, da ist was. Dann wurde ja immer auch das als Kritik genutzt, um zu sagen, na ja, aber die Nationalmannschaft, das ist ja eine Blase und das repräsentiert ja gar nicht die Bundesliga-Stärke. Ja, aber komm, darum ging's ja. Also was ist daran schlecht, etwas heranzuziehen oder zu zeigen, damit man halt das als Werbefläche oder als Vorzeigeprodukt halt nutzen kann. Das gleiche Prinzip könnte man jetzt auch bei den Siebener ja auch anwenden. Man könnte ja sagen, naja, die Siebener-Nationalmannschaft, das Wolfpack, das repräsentiert nicht die Siebener-Liga. Naja, wir haben gar keine Siebener-Liga, Punkt 1. Und Punkt 2, das Niveau, was international gespielt wird mit der Nationalmannschaft, ist auch nicht das Niveau, was halt bei der Siebener-Deutschen Meisterschaft gespielt wird. Da hat sich, glaube ich, auch der ein oder andere selber ein Ei gelegt, weil die Argumentation ist halt eben von vorne bis hinten nicht stichhaltig. Genau, und das andere ist ja, dass ja die Zentralisierung ja der wesentliche Faktor war, um halt überhaupt in diesen Sphären, in denen wir dann ja dann gespielt haben, überhaupt trainieren zu können. Also das, jetzt geht ja gar nicht darum, Talente von irgendwo hinwegzunehmen, sondern dass man ja guckt, dass man halt die guten Leute bündelt, um halt dieses Leuchtturmprojekt an sich zu unterfüttern. Dass der HAK mit dem Bezug zur Wild Rugby Akademie und Capri-Sonne und Wild natürlich dann der erste Anspiel- oder Ansprechpartner war, na klar, wenn auch gleichzeitig der Trainer noch dann von der Nationalmannschaft Trainer vom HAK ist, dann ist es noch logischer. Es war in der Vergangenheit auch immer so, dass die meisten Nationalmannschaftsspieler immer aus dem Verein gekommen sind, wo auch der Nationaltrainer herkam. Es wurde damals aber auch nicht so eng gesehen und plötzlich ist es ein Problem gewesen. ja, ist halt ungünstig gelöst gewesen und auch wieder schlecht von der Wild-Rugby-Akademie kommuniziert worden, weil es ist ja auch nicht so gewesen, dass es ja ein exklusives Ding war, sondern es ist ja, die Wild-Rugby-Akademie war ja zur Förderung des deutschen Rugbys zuständig. Ja, Projekt Leuchtturm, aber wenn man sich als Verein oder wenn man sich als Rugby-Enthusiast hätte sich damit weiter beschäftigen wollen, hätte man auch Förderung von der Wild-Rugby-Akademie erfragen können. Wie das dann konkret hätte aussehen können, keine Ahnung. Aber es ging ja wirklich darum, den Sport zu fördern. Und wenn man das halt dann tut, indem man, keine Ahnung, in Hannover noch irgendwie eine Zweigstelle aufbaut oder das in Berlin hätte gemacht, was weiß ich.
Ich glaube, das wäre wichtig gewesen, weil man ja doch dieses Gefühl hatte, dass die machen da ihr eigenes Ding und wir haben nicht viel vom Kuchen. Ja. Und ich glaube, das hat auch so angefangen, also ein bisschen Missgunst in diese Gesellschaft reinzubringen. Und da, wie gesagt, du hast den Bogen wieder zur Kommunikation gezogen. Das ist auch wieder eine Sache, die man mit verbesserter Kommunikation hätte besser umgehen können.
Ja. Dass man alle. Aber da kommt auch wieder der Punkt, kommt auch wieder der Punkt, dass ein Kobus und ein Robert halt eben auch nicht so viel Ahnung hatten von der deutschen Sportstruktur, weil, also für mich wäre es ja logisch gewesen, das ist das Vorzeigeprojekt, ja. Und jetzt hätte man das, wie du sagst, unterfüttern können, indem man genau Leute abholt, zum Beispiel, jetzt, ob das jetzt machbar wäre, keine Ahnung, aber wo ein Wille dann Weg, hätte man ja sagen können, so hey, man unterstützt die zum Beispiel die Landesverbände mit Wild-Rugby-Akademie-Leuten. Also dass man jetzt das Projekt Wild-Rugby-Akademie / Nationalmannschaft und darunter ist dann halt quasi ein zweites Projekt, Landesverband, wie auch immer. Man stellt einen zusätzlichen Trainer vielleicht für die Landesverbände oder erstmal die großen 4, 5, 6 Landesverbände ab, die dann halt da quasi das, was ich in dieser High-Performance-Unit mit in dem Jugendbereich mitgenommen habe, das halt nochmal auf Landesverbandsebene. Also, dass man halt da auch einen direkten Bezug dazu bekommt, dass da jemand ist, der halt auch dann wieder mit jemandem arbeitet. Also, wenn wir jetzt in unserem Beispiel jetzt bleiben, wir beide sind jetzt Landesverbandstrainer. Jetzt ist da eine Stiftung, die sagt, hey, wir stellen euch jetzt noch zusätzlich jemand an die Seite. So, ihr arbeitet miteinander, er arbeitet nicht für dich, aber ihr arbeitet miteinander und ihr versucht den Landesverband an sich weiter auf die Beine zu bringen. Natürlich seid ihr diejenigen, die am Ende halt das Sagen haben und muss aber in Absprache halt alles funktionieren. Das heißt, es wäre eine zusätzliche Kraft da gewesen, der auf Landesverbandsebene noch geholfen hätte, um halt eben Training zu planen, Leute zu trainieren, wie auch immer, Arbeit zu erledigen, direkt auf dem Sportplatz. Hätte man direkt eine Verbindung gehabt. Beispiel. Und eine Perspektive, weil der Weg dann zur Nationalmannschaft ja auch wieder kürzer wäre. Das heißt, das Talent, was jetzt aus Wiedenbrück vielleicht kommt oder, keine Ahnung, hier aus dem Dorf irgendwo, oder zum Beispiel Lewis Ball ist ja auch ein perfektes Beispiel in Bremen. Keine Ahnung, Bremen, wer da alles rumläuft, keine Ahnung, hat man keinen Bezug zu, spielt selten in der Bundesliga, selten Nationalmannschaft, so und plötzlich ist da so ein Talent und der kann vielleicht einer sein, der halt was ganz, ganz Großes wird. Und plötzlich hast du einen Bezug dazu, weil halt im näheren Umkreis plötzlich ein Wild-Rugby-Akademie-Trainer wäre, der da irgendwie ein Auge drauf hat, ein Scouting drauf hat, fördert. Wie auch immer.
Ja, man merkt, dass dieses Thema WRA doch so eine Art Pilotprojekt war und dass man natürlich jetzt so retro, also im Nachhinein natürlich hier und da andere Ansätze vielleicht hätte wählen können. Ich meine, wir können jetzt darüber philosophieren. Es war cool, dass es überhaupt, das hat ja einen Start gegeben. Aber ja, es war sicherlich auf einigen Ebenen verbesserungswürdig, um das Ganze so ein bisschen doch besser aufzustellen, wie du es gerade schön zusammengefasst hast. Ich meine, wir hatten ja dann auch, ich glaube, einige Vereine haben ja auch die Förderung durch Athleten der WRA genossen oder durch Trainings, die sie gebucht haben.
Sind ja immer Trainer durch die Gegend gefahren, ne?
Und ja, haben ja dann ich kann mich erinnern, dass ich ja doch, also auch ganz Deutschland gesehen habe. Aber es war natürlich dann auch, man hat sich gezeigt, man wusste, wer wir sind, das war natürlich ganz cool, aber dann kann man sich natürlich auch wieder fragen,
es hat keine Nachhaltigkeit, ne?
Ja, es ist nicht nachhaltig. Da gehst du einmal hin, bringst irgendwas mit und dann war's das. Also war halt wenig Substanz, sage ich mal jetzt im Nachhinein. Also es war natürlich cool, dass man da war. Man hat sicherlich was gelernt. Aber um das Ganze so ein bisschen nachhaltiger zu gestalten, hätte man sich, es wäre auch wieder mit mehr Arbeitsaufwand wahrscheinlich einhergegangen. Aber dann auch wieder da, wo ein Wille, da ein Weg. Beziehungsweise man hätte aus den Erfahrungen, die man da gemacht hat, jetzt vielleicht auch stellen wir uns vor, die Academy gäbe es noch, hätte man das vielleicht erkennen können.
Die Stiftung gibt es ja auch noch. Die Stiftung ist ja an sich ja nicht aus dem Leben. Ja. Also Herr Dr. Wild, wenn Sie das hören, stellen Sie Sie mich ein, wir retten das deutsche Rugby, indem wir die Wild Rugby Akademie neu aufstellen. Für die, die es nicht verstanden haben, es war ein Joke.
Nee. Oh, das ist mir zu viel Politik, ja. Wir haben ja nämlich dann auch versucht, also auch in Heidelberg war ja dann auch ein ganz großes Projekt der WAA, so die Schulen ein bisschen mit Rugby zu füttern. Also wir waren ja regelmäßig in den Schulen und in der Umgebung, ja, um das so ein bisschen ranzubringen. Das war natürlich toll für den Rhein-Neckar-Kreis. Aber Hamburg-Harburg hatte nichts davon, sage ich mal, die Schulen.
Ja, aber das ist auch wieder so diese Strategiesache. Also in einer Stadt wie Heidelberg, wo Rugby omnipräsent ist, macht es da wirklich Sinn, Schul-Rugby zu machen? Also die Wahrscheinlichkeit, dass du über einen Rugbyplatz fällst im Jugendbereich, ist ja wesentlich höher als über ein Fußballfeld. Also die in Heidelberg wohnen und sich da auskennen, die wissen, glaube ich, was ich meine. Anders ist es jetzt, wie du sagst, in Hamburg-Harburg oder ist es hier, wo halt Fußball dominiert und hier ein Rugby-Goldstang zu sehen, ist halt ein Weltwunder gefühlt. Mhm. Also hätte es nicht viel mehr Sinn gemacht, halt auch so Schulprojekte in anderen Bereichen zu machen. Also das, ne, also auch wieder, vielleicht gibt es ein drittes Projekt, dass man dann halt eben sagt, hey, es gibt einen Schulkoordinator, der dann halt genau dafür, also dieses Get into Rugby-mäßig irgendwie da miteinander kooperiert, um da halt in die Schulen zu gehen und da wirklich Leute vielleicht auch dann in Verbindung mit den Landesverbandstrainern oder mit dem abgestellten Wild-Rugby-Landesverbandsunterstützer dann die Schulen irgendwie zu stärken, um da eine Nachhaltigkeit reinzukriegen, dass man da die Vereine unterstützt. Keine Ahnung. Ist alles hochspekulativ, aber in Heidelberg hat es halt keinen Sinn gemacht für mich. Weil auch die Übertragungsrate vom Schul-Rugby in den Verein war eigentlich gegeben. Also, ja. Hast sämtliche Flyer mitgegeben und da sind halt, ja, was weiß ich, also ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie die große Anzahl von Kindern dann zum Rugby kommt.
Nee, ja, stimmt, das ist dann doch etwas fragwürdig. Aber das war trotzdem, ich muss sagen, eine tolle Zeit. Also mir hat die Arbeit mit den Kindern immer sehr viel Spaß gemacht. Also vor allem so im Grundschulbereich.
Ja, da muss man, glaube ich, auch für gemacht sein. Also ich weiß auch, dass viele da das überhaupt nicht gut fanden. Gerade diejenigen, die vielleicht auch noch nicht so ganz, verstanden haben, warum man das machen sollte. Ja. Und vielleicht auch nicht so gut Deutsch gesprochen haben.
Ja.
Naja.
Ja.
Ey Sammy, wir haben jetzt schon wieder eine Stunde auf der Uhr, glaube ich, ne?
Ja, wir haben ja wieder über eine Menge philosophiert und geredet. Nochmal so einen kleinen Einblick gegeben in was, wie, also
in unsere Wildzeit, unsere wilde Zeit.
Das ist der Titel für unsere Folge, unsere wilde Zeit.
Unsere wilde Zeit, ja, das können wir machen.
Na, mal gucken. Ja, nee, es war wieder hochinteressant. Also ich denke mal, das wäre eigentlich fast abgeschlossen, dieses Thema. Ist ja denn, ihr habt noch ganz wilde Fragen zu dem Thema.
Ja, ich glaube, ganz loslassen wird uns das eh nie, weil es immer Schnittstellen gibt und Überschneidungspunkte, aber ich glaube, dass wir ganz gut auch so unsere Schnittpunkte oder die Idee von der Wild Rugby Akademie damals zusammen. Also das ist natürlich sehr komprimiert jetzt alles, aber ich glaube, anders macht es auch keinen Sinn, darüber zu sprechen.
Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich den Weg gegangen bin mit den Höhen und den Tiefen.
Jawohl.
Aber ist natürlich ist schon ziemlich verrückt, dass du bis dato das machen kannst, was du machen möchtest. Und das ist doch schon sehr lobenswert und sehr schön.
Ich habe da nichts hinzuzufügen, Sammy. Das sind schöne letzte Worte, glaube ich auch.
Wunderbar.
Perfekt.
Dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Spätestens.
Spätestens.
Gut, Sammy.
Hat er mal gesagt.
Spätestens.
Spätestens. Super.
Dann wünsche ich dir viel Spaß. Wir hören uns und bleib sauber.
Mach's gut.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
I don't think we met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer. Is that clear?
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.